Ich freue mich, euch zu sehen und weiterzumachen, wie Felix schon angekündigt hat, mit unserer Psalmreihe, die wir hier an den Sonntagen haben. Dem Psalm, den wir uns heute anschauen, Psalm 42 und Psalm 43, sind so ein Einblick, eine Reise in die Tiefe der menschlichen Seele. Es wird also heute existenziell. Für alle Freunde des Nachdenkens über sich selbst ist das super. Für alle anderen wird das heute herausfordernd. Aber es geht in diesem Psalm nicht nur so um eine existenzielle Nabelschau, wo jemand mal sich auskotzt und sagt, wie schlecht es ihm geht, sondern es ist auch eine Anleitung für das Gebet, interessanterweise. Das ist das Spannende an der Bibel, das ist das Spannende an dem Psalm. Die Momente, wo es wirklich tief, dunkel, allein, existenziell wird, sind Momente, von denen wir lernen können, um so zu beten. Das sagt uns hier schon der erste Vers. Luther nennt es eine Unterweisung der Korachiter, was so eine Truppe war, die Lieder geschrieben hat. Vielleicht wunderst du dich, warum wir heute auch noch über zwei Psalmen reden. Kurz vorweg, die gehören zusammen, Psalm 42 und 43 gehören zusammen, die haben einen Refrain, irgendwer hat sie irgendwann mal geteilt, das macht überhaupt keinen Sinn, wir tun sie heute wieder zusammen und viele Bibeln haben sie auch zusammen. Und es ist sehr spannend, wenn wir diesen Psalm heute nicht nur als etwas lesen, was mal interessant, inspirierend ist, wo wir uns mal so ein bisschen Gedanken machen drüber, sondern wirklich als so ein Gebet, von dem wir lernen können, etwas, was uns sofort mit in die Praxis nimmt, in die Praxis vom Gebet. Ich habe kürzlich gelesen, dass der dänische Philosoph Søren Kierkegaard mal ein Gleichnis erzählt hat. Und in dem Gleichnis saßen viele Menschen in einem Saal, so ähnlich wie dieser Saal, und es gab in dem Saal zwei Türen. Und sie wurden aufgefordert, diesen Saal durch eine der beiden Türen zu verlassen. Und über der einen Tür stand zum Himmel und über der anderen Tür stand Lektion über den Himmel. Und einer nach dem anderen verschwand durch diese Tür, wo drüber stand Lektion über den Himmel. Niemand von ihnen wollte den direkten Weg nehmen. Und mit dem kleinen Beispiel bringt er auf den Punkt, dass sich viele von uns mit dem Gedanken schwer tun, glaube ich, wirklich Gott zu begegnen, oder? Also das sagt man so dahin, dass man sagt, ich möchte gerne Gott begegnen, ich möchte gerne Gott sehen. Aber würden wir nicht alle vielleicht doch auch die Tür vorziehen, wo wir die Lektionen über den Himmel bekommen, als direkt den Himmel? Psalmen sind keine theoretischen Abhandlungen über Gott, das haben wir die letzten Wochen hoffentlich schon gemerkt. Psalmen sind der direkte Weg zu Gott. Wer Psalmen betet, läuft die Gefahr, Gott zu begegnen und nicht irgendeiner Idee von Gott begegnen. Vielleicht ist es deswegen etwas ironisch, dass ich jetzt eine Predigt halte über einen Psalm, was ja nichts anderes als eine Lektion ist. Ich versuche aber heute nicht so eine Distanz zu schaffen, sondern uns eher dazu zu ermutigen, diesen Psalm auch zu beten, das wirklich wörtlich zu nehmen. Und dass der Gottesdienst insgesamt nicht ein Ort der Distanz ist, zu dem ich mal hingehe und mir was abhole, zu dem ich hingehe, wenn mir gerade danach ist, wenn ich gerade irgendwie das Gefühl habe, es wäre jetzt dran, sondern das ist nicht der Anspruch von diesen 75 Minuten, wo wir jetzt zusammen sind. Spätestens, wenn wir gleich zum Abendmahl gehen, dann glauben wir als Christen, dass Jesus Christus im Abendmahl präsent ist. Nicht nur als Idee, sondern er ist präsent, er ist da. In dieser Atmosphäre feiern wir Gottesdienst. Es ist nicht abstrakt, es ist unmittelbar, es ist real. Und die Frage ist tatsächlich heute, wenn wir jetzt gleich diesen Psalm hören, lassen wir uns einfach ein bisschen berieseln, fühlen so ein bisschen nach oder beten wir zusammen mit diesem Psalmbeter diesen machtvollen Vers 3. Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Wann werde ich dahin kommen, dass ich Gottes Angesicht schaue? Bam, darum geht es in diesem Psalm. Gottes Angesicht zu schauen. Das ist ein anderes Wort für Gottes Präsenz, sein Angesicht. Es gibt 3 Strophen in diesem Psalm, jeweils durch diesen Refrain getrennt. Und alle kreisen um dieses eine Thema, um die Sehnsucht nach der Präsenz Gottes, um Gottes Eingreifen, die Sehnsucht nach seinem Angesicht. Und gleichzeitig, auch hier wieder wie in fast allen Psalmen, wir haben das letzte Woche ja schon zur Genüge auch durchgekaut, gibt es hier diesen Moment der Gottverlassenheit, der totalen Einsamkeit, der totalen Hilflosigkeit im Angesicht der großen Probleme. Aber das gehört irgendwie zusammen. Erst durch diese Einsamkeit wird die Sehnsucht nach Gott unerträglich. Erst wenn er wirklich weg ist, spüren wir vielleicht, was fehlt. Ich werde jetzt jeweils eine Strophe vorlesen und den Refrain, dann eine kurze Pause lassen und dann immer einen Kommentar zu sagen. Und ich hoffe, dass es zur Gebetspraxis anregt, dass wir am Ende, das wird der Schluss sein der Predigt, diesen Refrain zusammen beten können. Nicht theoretisch, nicht als vielleicht skeptisch, distanziert, sondern von vollem Herzen. Die erste Strophe. Wie der Hirsch schreit nach frischem Wasser, so schreit meine Seele, Gott, zu dir. Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Wann werde ich dahin kommen, dass ich Gottes Angesicht schaue? Meine Tränen sind meine Speise, Tag und Nacht, weil man täglich zu mir sagt, wo ist denn nun dein Gott? Daran will ich denken und ausschütten mein Herz bei mir selbst. Wie ich einherzog in großer Schar, mit ihnen zu wallen, zum Hause Gottes mit Frohlocken und Danken in der Schar derer, die da feiern. Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er mir hilft mit seinem Angesicht. Wir spüren, dass dieser Psalm von seiner Spannung lebt. Extreme Spannung. Die Spannung zwischen dem, was mal war und dem, was jetzt gerade ist oder was jetzt gerade nicht ist. Da ist diese Erinnerung in Vers 5 an diesen Moment der Präsenz Gottes, als sie gemeinsam zum Tempel wallten, wie es hier so schön heißt. Die Erinnerung daran, dass Gott da war. Dieses elektrisierende Erlebnis kollektiver Freude und Begeisterung und Anbetung. Das war mal. Aber jetzt ist es lange her. Es gibt keinen Tempel mehr wahrscheinlich. Und die Seele dieses Beters, der Beterin hier, ist so vertrocknet wie die Wasserlöcher in der Wüste. Gott ist nicht verfügbar. Und das schmerzt zutiefst. Und als Folge dieser Spannung passiert etwas total Interessantes, etwas, was wir wahrscheinlich alle kennen. Diese Spannung zwischen dem, was wir gerne hätten, zwischen dem, was mal war, was so schön war und dem, was jetzt gerade ist, entfaltet sich in unserem Herzen, in unserer Seele, wo auch immer. Dieser Dialog zwischen dem Kopf und dem Herzen, das ist das, was wir sehen. Der Dialog zwischen der eigenen Seele und den nagenden Gedanken. Oder platter gesagt, zwischen Kopf und Herz. Sein Kopf sagt ihm, da war doch mal was. Die Emotionen sagen, ja, ich habe da auch was gespürt. Und er fragt sich, wo ist denn dieser Gott jetzt? Wieso geht es mir gerade so miserabel? Warum ist meine Seele so unruhig und betrübt? Und anstatt endlich mal wieder so ein erfrischendes Gotteserlebnis zu haben, wie diese Quelle, nach der sich der Hirsch sehnt, sind die Tränen die einzige Flüssigkeit, die er trinken kann. Fantastisches Bild. Und dann sind diese Leute von außen noch da, die fragen, ja, wo ist denn jetzt eigentlich dein Gott? Ich dachte, du gehörst zum erwählten Volk Gottes. Wir werden jetzt Zeugen von so einem inneren Dialog, den ich selber gut kenne. Fragen wie, ist Gott wirklich real? Hat er noch Interesse an mir? War die Party damals im Tempel Einbildung? War das psychologisch, weil es waren halt viele Leute da und die Stimmung war gut? Bin ich allein mit meiner Welt, mit meinen Problemen und mit dem Spott meiner Feinde? Und wenn gerade keine Feinde da sind, dann spotte ich mich selber. Mein innerer Dialog braucht keine Feinde. Ich bin oft mir Feind genug. Hinterfrag mich selber, hinterfrage Gott. Was mich hier in diesem Psalm so berührt ist, dass er nicht stehen bleibt, einfach nur mit diesen Gedanken und diesem Dialog. Nein, er schreibt ein Gebet darüber. Er äußert diese Gedanken. Und was mich berührt ist, dass dieses Gebet so ehrlich ist. Und dadurch, dass es so ehrlich ist, dadurch, dass er sagt, wie es ihm geht, wird dieses Gebet erst zu der Waffe, die das Gebet tatsächlich sein kann. Gott ist nicht interessiert an irgendwelchen Gebeten, wo wir ihm das sagen, was wir denken, was er hören will. Das macht überhaupt keinen Sinn. Nein, er schlägt die nagenden Fragen mit seinen eigenen Waffen, indem er laut ausspricht, wie es ihm geht und damit direkt zu Gott geht. Seine Lebenskrise, seine Gottverlassenheit führen ihn zu Gott. Der Betende spricht zu seiner eigenen Seele und gleichzeitig spricht er zu Gott. Es ist nicht so einfach, über das Thema Gebet zu reden, weil es so eine Beziehung ist, so eine Dynamik ist, so eine Dimension ist, wo wir nicht so richtig rankommen mit Worten. Deswegen diese ganzen Bilder hier. Bilder funktionieren viel besser als Worte. Jemand, der, finde ich, sehr gut Worte findet, einer meiner Lieblingsautoren mit einem fantastischen Buch, Henry Nouwen, oder Henry Nouwen, wie manche sagen, er ausgesprochen wird. Wir können ihn nicht mehr fragen, leider ist er tot. Er schreibt im Buch Reaching Out über seine Gebetspraxis. Und er geht in diesem Buch sehr, sehr offen damit um, dass es nicht für ihn eitel Sonnenschein ist. Er ist nicht so ein spiritueller Held, der uns sagt, wie man betet, sondern das kommt aus seiner eigenen Krise, dass Gott nicht da war, als er ihn am meisten brauchte. Und das macht ihn so nahbar, das macht die Worte, die er sagt, mehr als nur abgehobene Ideen. Ich lese euch diesen Teil vor, den er schreibt in dem Buch. Und man könnte meinen, er schreibt hier über diesen Psalm 42. Ich lese es in Englisch vor, also im Original. Und ihr könnt aber die deutsche Übersetzung mitlesen. Die steht sehr klein heute, das tut mir leid, in eurem Heft. To stand in the presence of God with our mind and our heart. That is the essence of the prayer of the heart. Theophan expresses in a very succinct way that the prayer of the heart unifies our whole person and places us without any reservation, mind and heart, in the awesome and loving presence of our God. If prayer were just an intelligent exercise of our mind, we would soon become stranded in fruitless and trivial inner debates with God. If, on the other hand, prayer would involve only our heart, we might soon think that good prayers consist in good feelings. But the prayer of the heart is the most profound sense unites mind and heart in the intimacy of the divine love. Ich gebe euch einen Moment, um nochmal das Deutsche nachzulesen, wenn ihr nicht alles gleich beim ersten Mal verstanden habt. Henry Nouwen zitiert hier einen anderen Glaubensheld aus einem ganz anderen Kreis von Kirche. Theophan war ein russischer orthodoxer Priester im 19. Jahrhundert, hat über 500 Bücher geschrieben. Und Nouwen fasst zusammen so einen seiner Kerngedanken. Und er sagt hier, dass Gebet etwas Dynamisches ist. Gebet ist ganzheitlich.
Es ist keine Aneinanderreihung von den richtigen Gedanken und es ist auch keine rein emotionale Sache. Nein, das Herzensgebet, über das Nuhin hier spricht, nimmt unsere Gedanken und trägt sie ins Herz. Es bindet Gedanken und Gefühle zusammen. Und damit tritt man dann vor Gott. Das Gebet wird dadurch wahrhaftig. Es schneidet nicht zwischen dem, was ich denke und dem, was ich fühle, sondern es versucht, beides zusammenzubringen. Das ist sehr abstrakt, aber wir arbeiten dran. Seht ihr, nur weil ich das Gefühl habe, von Gott verlassen zu sein, heißt das ja noch lange nicht, dass ich von Gott verlassen bin. Wir können unseren Gefühlen nicht 100% trauen. Und nur weil ich denke, dass ich nicht richtig bin in dem, wie ich handle oder dass Gott nicht da ist oder nur weil ich denke, dass er mich nie im Leben lieben kann, so wie ich bin, weil mich meine Gedanken anklagen, heißt noch lange nicht, dass meine Gedanken Recht haben, die ich über mich habe. Wie oft ändert sich das? Du denkst heute andere Sachen als vor 5 Jahren und ganz andere Sachen als vor 15 Jahren. Und so ist das auch in unserer Beziehung zu Gott. Es entwickelt sich. Und wir lernen immer mehr, Gedanken und Gefühle, Wünsche, Sehnsüchte zu äußern, zusammenzubringen und das zusammenzubinden in dieses Gebet des Herzens. Dann können wir Gott begegnen. Das macht uns bereit, ihm zu begegnen. Wenn da keine Barrieren mehr sind oder wir einfach auch keine Vorbehalte mehr haben, das zu sagen, was wirklich vorgeht und auch das zu erspüren, was wirklich in uns vorgeht. Gebet hat sozusagen auch eine selbstreinigende Funktion, eine selbstreflektierende Funktion. Wer betet, wird ehrlich vor Gott. Alle anderen Gebete kann man sich eigentlich sparen. Aber das wissen wir auch und das merken wir auch in diesem Psalm, es gibt keine Garantie, dass Gott dann kommt. Es geht nicht darum, dass wir jetzt Punkt 1, 2, 3 erfüllen, abhaken und sagen, okay, jetzt habe ich alles gemacht, habe meine Gedanken ins Herz genommen, jetzt muss doch Gott einfach kommen. Nein, er ist nicht verfügbar, wenn wir es am meisten vielleicht wollen. Aber manchmal führt dieser Weg zunächst durch die dunkle Nacht der Seele und dann kommen wir an diesen Punkt der Begegnung. Die dunkle Nacht, das ist vielleicht die Überschrift über diesen zweiten Vers, den ich jetzt mal vorlese, die zweite Strophe. Vers 7. Mein Gott, betrübt es meine Seele in mir. Darum gedenke ich dich im Lande am Jordan und Hermon vom Berge Misa. Deine Fluten rauschen daher und eine Tiefe ruft die andere. Alle deine Wasserwogen und Wellen gehen über mich. Am Tage sendet der Herr seine Güte und des Nachts singe ich ihm und bete zu dem Gott meines Lebens. Ich sage zu Gott, meinem Fels, warum hast du mich vergessen? Warum muss ich so traurig gehen, wenn mein Feind mich drängt? Es ist wie Mord in meinen Gebeinen, wenn mich meine Feinde schmähen und täglich zu mir sagen, wo ist denn nun dein Gott? Was betrübst du dich, meine Seele? Und bist du unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist. Wir sehen hier, dass die Suche nach Gott eine schmerzhafte Angelegenheit sein kann. Sie konfrontiert uns mit unseren inneren Stimmen, mit unseren falschen Bildern, mit unseren egoistischen Wünschen. Eins meiner falschen Bilder von Gott, das ich einfach nicht wegkriege, lautet zum Beispiel, Gott schuldet mir was. Gott schuldet mir ein gutes Leben. Gott ist der Erfüller meiner Wünsche und Sehnsüchte. Er muss das tun, was ich möchte. Und mein Bild von Gott ist oft so festgefahren oder so tief verhaftet in diesem grundsätzlich sehr egoistischen, eigensinnigen Gedanken, dass ich gar nicht mitbekomme, wenn er sein Angesicht zeigt. Ich gehe einfach davon aus, dass Gott so ist, wie er immer ist. Er sagt doch, er ist immer der Gleiche. Aber vielleicht ändert sich nicht Gott, sondern meine Gedanken über Gott, mein Zugang zu Gott muss sich ändern. Wenn wir mal ins Neue Testament schauen, sehen wir, dass die allermeisten Zeitgenossen von Jesus überhaupt nicht kapieren, was er eigentlich von ihnen will. Es ist sehr oft sehr, sehr, sehr lustig, was zu lesen. Es wird so ein bisschen humorvoll aufgeschrieben, wie wenig sie verstehen. Weder die Intellektuellen seiner Zeit noch die Leute mit der Macht verstehen ihn. Auch nicht seine Jünger, mit denen er mehrere Jahre herumzieht. Keiner versteht ihn. Sehr treffend deutlich wird es im 14. Kapitel vom Johannesbrief. Da sagt Jesus ja diesen berühmten Satz, vielleicht habt ihr den im Konfirmandenunterricht mal auswendig gelernt, Vers 6, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Ich habe den Satz als kleiner Junge auswendig gelernt. Und für mich war dann immer ganz klar, was Jesus hier meint. Natürlich geht es hier um sein Kreuz, es geht um die Sündenvergebung. Das ist doch der Weg, die Wahrheit und das Leben. Es geht darum, nicht in der Hölle zu schmoren. Nach dem Ableben. Und das mag stimmen, dass es auch darum geht, aber der Kontext hier von diesem Vers sagt uns was völlig anderes. Jesus hat, eigentlich redet er gar nicht darüber. Er redet hier nämlich mit seinen Jüngern und es ist spannend, was er in Vers 4, also zwei Verse vorher sagt. Er sagt zu seinen Jüngern, den Weg zu dem Ort, an den ich gehe, den kennt ihr ja. Nochmal, der Weg zu dem Ort, oder den Weg zu dem Ort, an den ich gehe, den kennt ihr ja. Woraufhin Thomas immerhin so viel Mumm hat und ehrlich ist und sagt, Herr, wir wissen nicht einmal, wohin du gehst, wie sollen wir da den Weg kennen? Und dann kommt dieser Vers, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Und es klärt aber gar nichts. Ähnlich wie der Betende hier im Psalm 42 stochert Thomas im Dunkeln und seine anderen Jünger auch. Jesus' andere Jünger. Aber Jesus erwartet scheinbar von seinen Jüngern, dass sie verstehen, was er von ihnen will. Und zwar lange bevor er dann als der Messias ans Kreuz geht. Niemand von ihnen begreift, dass Jesus gekommen ist, um ihnen den Weg zu Gott zu zeigen. Nicht irgendwann, nicht in ferner Zukunft, sondern jetzt. Er möchte sozusagen eine Realität deutlich machen, die für alle gilt, dass Gott da ist, dass Gott Interesse hat, dass Gott mit ihnen eine Beziehung möchte. Jesus denkt ganzheitlich. Er redet hier nicht nur über Versöhnung mit Gott, darum geht es auch. Aber es ist nicht die einzige Bedeutung von diesem Vers 6. Nein, es geht um etwas viel Radikaleres. Nicht nur Versöhnung, sondern Einheit mit Gott. Einheit mit Gott. Er sagt dann etwas später, ich will euch nicht als Waisen zurücklassen, ich komme zu euch. Es ist noch eine kleine Zeit, dann sieht die Welt mich nicht mehr. Ihr aber seht mich, denn ich lebe und ihr sollt auch leben. An jenem Tag werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin und ihr in mir und ich in euch. Jesus sagt, ich bin in meinem Vater, ihr in mir und ich in euch. Das ist der Weg zu Gott. Er zeigt uns, dass Gott bereits für alles gesorgt hat, dass Gott selbst in uns lebt und dass uns nichts von dieser Liebe trennen kann. Weder die gewaltigen Wasser der Tiefe, noch die Wellen, die sich gegenseitig begegnen in der Tiefe, noch die trockene Wüste oder die drohenden Feinde. Alles, was wir brauchen, haben wir geschenkt bekommen. Ich habe heute drei Zitate von drei Katholiken. Ich hoffe, ihr kommt so gut damit klar wie ich. Richard Rohr schreibt in seinem Buch Immortal Diamond. Wieder englisches Zitat mit deutscher Übersetzung im Heft. Longing for God and longing for the true self are the same longing. And the mystics would say that it is God who is even doing the longing in us and through us. That is, through the divine indwelling or the Holy Spirit. God implanted a natural affinity and allurement between himself and all of his creatures. The limited and the limitless would otherwise be incapable of union. The finite and the infinite could never be reconciled into one. Jesus hat uns vorgelebt, darüber können wir in den Evangelien lesen, wie es aussehen kann, wenn wir in völligem Einssein mit Gott leben. Das Ideal. Und er sagt uns hier, dass unsere Sehnsucht nach Gott und nach dieser Bestimmung, dieses Sehnen, dass wir einmal bei Gott sind, dass wir mit ihm Einheit haben, tatsächlich erfüllt werden kann. Nicht irgendwann, sondern jetzt. Denn er verspricht ihnen ja das Kommen des Heiligen Geistes, auch in Johannes 14. Ich will den Vater bitten und er wird euch einen anderen Tröster geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit. Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie sieht ihn nicht und kennt ihn nicht. Ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Da ist sie wieder, die Einheit. Der Heilige Geist wird in uns sein. Und wenn er das hier so sagt, dann bekommen wir das Gefühl, dass es nicht eine Frage ist von dem, was wir tun müssen, um den Heiligen Geist zu bekommen. Natürlich müssen wir Jesus einladen, den Heiligen Geist einladen, sondern es ist mehr eine Frage der Wahrnehmung. Er sagt hier, die Welt kann ihn nicht empfangen, weil sie ihn nicht sieht. Das meint natürlich jetzt nicht das Sehen mit den Augen, sondern das Sehen mit den inneren Augen. Es ist also eine Frage der Wahrnehmung, es ist eine Frage dessen, ob wir die Gottverlassenheit, die wir manchmal spüren, so real sie ist, so existenziell sie ist, ob das das letzte Wort ist, was wir zulassen. Ich glaube, es ist nicht Gott, der uns verlässt. Ich glaube, es sind die Bilder von Gott, die wir haben, die wir verlassen müssen. Wir sind keine weisen Kinder. Meine Sehnsucht nach Gott, die Sehnsucht nach einem Zuhause, sind von Gott selbst in uns hineingepflanzt worden. Gott hat alles getan, was wir brauchen. Jetzt kommt es auf uns an, dass wir sozusagen diese Sache entdecken. Meine Suche nach Gott wird damit auch zu einem Teil meiner Begegnung mit Gott schon. Gott ist unser Ursprung und unser Ziel. Er ist unsere Identität. Auf der anderen Seite der Gottverlassenheit steht das Angesicht Gottes. Ich komme zur dritten und letzten Strophe. Vers 1 in Kapitel 43. Schaffe mir Recht, Gott, und führe meine Sache wider das treulose Volk und errette mich von den falschen und bösen Leuten, denn du bist der Gott meiner Stärke. Warum hast du mich verstoßen? Warum muss ich so traurig gehen, wenn mein Feind mich drängt? Sende dein Licht und deine Wahrheit, dass sie mich leiten und bringen zu deinem heiligen Berg und zu deiner Wohnung, dass ich hineingehe zum Altar Gottes, zu dem Gott, der meine Freude und Wonne ist, und dir, Gott, auf der Harfe danke, mein Gott. Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist. Auch die dritte Strophe in diesem fantastischen Psalm lebt von dieser Spannung zwischen dem, was gerade nicht gut ist, und dem, was aber sein kann. Und wir sehen hier erste Früchte dieser neuen Realität im Leben des Psalmbeters. Da ist immer noch die ganze Last der Leute, die ihm feindlich gesinnt sind, die sein Leben bedrohen, die sein Leben schwierig machen. Auf der anderen Seite spricht aus diesen Versen aber auch eine große Hoffnung darauf, dass Gott real ist, dass er wirklich da ist. Und das Interessante ist, dass die Erinnerung spricht von diesem Tempel, Vers 5 in dem letzten Psalm, spricht von diesem Tempel, dem konkreten Ort. Hier geht es plötzlich darum, dass er direkt zum Altar Gottes gehen darf. Undenkbar für eine Allerweltsperson. Er will Gott auf der Harfe danken. Er will sein Licht und seine Wahrheit sehen. Hier geht es nicht mehr um einen konkreten Ort. Er wünscht sich nicht den Tempel zurück, sondern das, was er sich wünscht, ist dieses Angesicht Gottes jetzt zu sehen. Und das entspricht ja dem, was das Neue Testament uns sagt, dass der Tempel des Heiligen Geistes, dass wir das sind, dass der Tempel nicht mehr ein ferner Ort ist, sondern Gott zu uns kommt, Gott in uns ist. Die schwierigen Umstände in seiner Beziehung zu Gott sind immer noch da. Daran hat sich nichts geändert. Aber seine Wahrnehmung Gottes hat sich geändert. Plötzlich nimmt er wahr, dass Gott da ist, trotz der schwierigen Umstände. In den schwierigen Umständen. Dass Gott in ihm ist, durch ihn hindurch wirkt. Gott schafft in ihm dieses Verlangen danach, ihn anzubeten auf der Harfe. Erich Zenger, den habe ich schon oft zitiert in den letzten Wochen, hat diesen fantastischen Kommentar geschrieben über die Psalmen. Mehr eine Meditation eigentlich fast als ein Kommentar. Er schreibt, ihr könnt es mitlesen, diesmal auf Deutsch. Vielleicht ist dies der überraschendste Punkt des ganzen Psalms. Die jüdische Tradition mag uns helfen, diese Pointe zu verstehen. Sie sagt, es gibt drei Wege, auf denen ein Mensch seinem tiefen Kummer Ausdruck geben kann. Der Mensch auf der niedersten Stufe weint, der Mensch auf der zweiten Stufe schweigt, der Mensch auf der höchsten Stufe weiß, seinen Kummer zum Lied zu wenden. Darauf kommt es an. Inmitten des Leids das einfache Lied zu lernen. Das Lied von dem lebendigen Gott, der Fels und Asyl ist. Und mit diesem Lied, das in seiner Vollkommenheit auf die eigenen Worte verzichtet, Gott, wie es das östliche Mönchtum über das Herzensgebet lehrt, unaufhörlich in der Seele gegenwärtig sein zu lassen. Das ist Mystik. Alle Psalmen sind letztlich Einübung für dieses Lebenslied, das zu singen, jedem von uns gegeben und aufgegeben ist. Freilich ist es auch bei diesem Lebenslied wie bei allen anderen guten Melodien. Sie lassen sich nicht herbeizwingen, sondern sie stellen sich ein. Doch nur dem, der darauf eingestellt ist. Erich Zenger sagt hier, dass jedes Gebet am Ende ein Ziel hat. Und das ist, dass diese Sehnsüchte, die Hoffnung, die wir in Liedern, in Gebeten formulieren, irgendwann am Ende in der Stille vor Gott münden. Sie führen uns in die Gegenwart Gottes. Sie öffnen uns für dieses Bewusstsein, dass Gott da ist, dass Gott eins mit uns sein möchte und jetzt schon kann durch seinen Heiligen Geist. Jesus sagt uns zu, dass wir in ihm sind und er in uns. Apostel Paulus wiederholt das viele Male. Galater 2, Vers 20. Ich lebe, doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Ich lebe, doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Seht ihr, die allergrößte Lüge, der ich aufsetze, der wir immer wieder aufsetzen und Glauben schenken, ist die Lüge, dass wir von Gott getrennt sind. Das widerspricht allem, was uns die Bibel lehrt. Das steht nicht im Neuen Testament und auch nicht im Alten. Gott selbst hat sich auf diesen Weg gemacht, die Lüge zu zerstören. Und am klarsten wird es dadurch, dass er seinen Sohn gibt, Jesus Christus. Leider haben das seine Zeitgenossen nicht verstanden und ich verstehe das oft auch nicht. Ich habe immer wieder meine Zweifel darüber. Aber wir dürfen mit Paulus, mit Jesus, der diesem Psalm sicherlich auch oft genug gebetet hat, voller Zuversicht einstimmen in dieses Gebet. Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist. Und weil es nicht reicht, das zu hören, sondern wir müssen das zusammen sagen, lade ich euch ein, diesen letzten Vers nochmal mit mir zusammen jetzt zu sprechen. Findet ihr den kleinen... Was betrübst du dich, meine Seele,
und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist.
Amen.